Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast. Und wie jede Woche, wenn wir hier einen Interviewgast haben, bin ich zuerst einmal latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke. Mir geht's gut soweit. Danke, Marc. Dir geht's ja anscheinend ein bisschen schlechter, wenn man deine Stimme hört, ein bisschen angeschlagen. Na gut. Hallo Daniel. Dank der NIS2-Richtlinien und einigen anderen zukünftigen gesetzlichen Regelungen rund um das Thema Cybersecurity wird es unserem heutigen Gast auf absehbare Zeit ganz bestimmt nicht langweilig. Denn als Diplom-Ingenieur mit eigenem Unternehmen im Bereich Pentesting mit Sitz in Österreich sowie als Lektor zum Thema Pentesting an der Fachhochschule St. Pölten hat er dieser Tage schon sehr gut zu tun und wird sich ja auch in Zukunft vermutlich vor Anfragen kaum retten können. Ob der Arbeitsalltag als Security-Experte so spannend ist, wie es in den Medien häufig dargestellt wird, das wird er uns jetzt bestimmt verraten und hoffentlich noch einiges mehr. Herzlich willkommen, Daniel Mriskos.
Danke, hallo.
Ja, hallo Daniel. Ja, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns hier so ein bisschen was über dich und deinen Werdegang zu beschreiben. Gehen wir mal so ein bisschen zurück, wo der Daniel zumindest noch ein bisschen jünger war, kleiner weiß ich gar nicht, aber zumindest jünger war. Irgendwann hattest du mal einen Schulabschluss in der Hand und die Welt stand dir weit offen. Ja, so, ja. Und ja. War damals für dich schon sicher, ich möchte auf jeden Fall was mit Computern machen oder wie war so deine Entscheidung?
Also ich muss ganz ehrlich sein, ich kann sogar noch mehrere Schritte zurückgehen und zwar im Alter von 12 wusste ich zwar nicht, was Hacking oder Penetration Testing ist, aber ich wollte das irgendwie machen. Ja, okay. Das war für mich insofern relativ spannend, weil wir hatten so eine Zeit, wo Windows XP kennen wir vielleicht noch, ja. Und ja, ich sag mal so, Computer noch so im Kommen waren. Also ich bin 93 geboren, ja, Computer waren im Kommen, aber irgendwie auch schon leicht etabliert an Schulen. Mhm. Tippen haben wir eigentlich nur auf Schreibmaschinen gelernt, aber trotzdem hatten wir dann irgendwie so Computerunterricht. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, hey, das gefällt mir irgendwie. Das wäre vielleicht etwas, was ich mal beruflich verfolgen könnte, schon mit 12. Dann, sag ich mal, hatte ich dort ein Erlebnis, auch noch in der Hauptschule, wo Kollegen von mir, Schulkollegen, so coole Hacking-Tricks gemacht haben. Vielleicht kennt man das mit diesen Kommandozeilenfenstern, mit coolen Farben und dann springen so Dinge herum. Und auf einmal hatten sie den Account vom Lehrer gehackt. Ja. Bei mir war die Intention dann aber schon witzigerweise, die Leute davor zu schützen. Also nicht wirklich jetzt Hacking zu betreiben, um Schaden zu verursachen, sondern um das zu schützen. Ja, dann habe ich mich entschieden, bei uns in Österreich heißt es Matura, in Deutschland heißt es ja Abi, ein Abi zu machen, witzigerweise in einer Business-Related School, würde ich jetzt mal sagen, wo es mehr darum geht, wie kann man, sage ich jetzt mal, Unternehmen aufbauen, wie kann man Buchhaltung machen und so weiter. Und habe dort dann wieder so ein bisschen Anknüpfungspunkte gehabt am Computer. Also wir hatten auch glücklicherweise einen IT-Zweig. Und es war relativ witzig, ich hatte da so eine Art Vertrauensperson und Lehrer bzw. Dozent zugleich, der mich auf das Unternehmertum hingewiesen hat. Und dann im Alter von 18, 19 habe ich dann gesagt, ja, jetzt bin ich hier die Matura am Machen, bin hier am Abschließen, wo soll jetzt die Reise hingehen? Jetzt habe ich dann relativ lange gesucht, gibt es was in Richtung Hacking, ich wusste bis dahin noch nicht, dass es Penetration Testing heißt, gibt es etwas in Richtung IT-Sicherheit? Hab dann witzigerweise 11 Kilometer von mir die Fachhochschule St. Pölten gefunden. Also wirklich, man sucht die halbe Welt ab und findet dann 11 Kilometer weiter einen relativ guten Studiengang. Und da war es dann für mich relativ klar, ich gehe dahin. Die Universität ist renommiert. Die Universität hat wirklich viel zu zeigen. Ich war auch auf so einem Security Day, wo sie so einen Community Exchange machen, zeigen, was haben sie für Experten. Experten machen Experten-Talks, gehen auf die neuesten Themen an und ja, ich war geflasht. Und witzigerweise, genau da, wie ich das Studium angefangen habe, so ein paar Tage, paar Wochen später, zu meinem 19. Geburtstag, habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig. Ja? Mhm. Und seither, jetzt bin ich 30 Jahre jung, alt, wie man es nennen möchte, ja, seither hat sich das so entwickelt. Und natürlich... Wollte ich dir was fragen?
Ja, in der Tat. Also erstmal will ich fragen, jetzt ist es ja nun schon ein paar Tage her, dass du dort in St. Pölten angefangen hast zu studieren. Ja. War das damals ein allgemeines Informatikstudium oder war das schon direkt auf Security ausgerichtet?
Also ich muss mal ganz klar sagen, es war stärker spezialisiert, als ich gedacht hätte. Ja. Weil ich habe viele Kollegen, also ich habe früher Fußball gespielt und da waren die meisten Leute 3, 4, 5 Jahre voraus. Das heißt, die hatten schon einen Bachelor, wo ich die Matura hatte. Ja? Und die meisten, die Informatik studieren, kennen es so, man hat theoretische Grundlagen der Informatik, ein bisschen Mathematik, ein bisschen irgendwelche Theoriefächer. Und wo ich ganz ehrlich sein muss, wo, ich will jetzt sagen, ein großer Schock am Anfang entstanden ist, aber schon ein bisschen so, wo man gemerkt hat, dass die Qualität hoch ist, ist, dass wir gleich mit Anfang an Fokus auf Security hatten und alle Fächer wirklich von Experten aus der Branche gehalten worden sind. Das heißt, natürlich hatten wir Kryptographie, aber also so Fächer Mathematik, Einführung in Kryptographie, selbst im Papier kryptografische Algorithmen zum Beispiel berechnen, ohne Computer. Ja. Und das waren halt Experten aus der Praxis, die das wirklich verstehen. Dasselbe gilt für unser Penetration Testing Fach, das wir hatten, für IT-Forensik. Da hatten wir sogar einen echten Richter vor uns stehen. Das war auch ein relativ schönes Erlebnis. Ja, egal aus welchem Fach, es waren einfach Experten. Und man hat wirklich gemerkt, wir waren, glaube ich, 35 Leute, die aufgekommen sind. 11 oder so haben dann den Bachelor geschafft und davon wieder fast die Hälfte hat dann den Master nur geschafft. Wir hatten, soll ich das sagen, eine relativ, ja, wie soll ich sagen, zwar entspannte, aber relativ stressige Situation zugleich im Studium. Mhm. Also wir waren wirklich, wir haben einen sogenannten Blockunterricht, also wir haben wirklich ein Fach nach dem anderen am Abschließen und erst wenn wir das abgeschlossen haben, durften wir zum nächsten. Mhm. Und es gibt ja unter Anführungszeichen mehrere Versuche, die man hat. Ich glaube, bei Universitäten sind es 5, bei uns waren es nur 3. Der dritte war die konventionelle Prüfung, die dann entschieden hat, ob man weitermachen darf oder nicht. Mhm. Und wir hatten relativ knackige Zeitfenster, würde ich jetzt mal sagen. Also ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was für mich, glaube ich, eine der besten Entscheidungen war, war genau dieses Studium. Also ja, ich sehe es mit Studium neutral. Natürlich denke ich, das, was einem am meisten hilft, ja, das soll man auch wirklich machen. Also wenn ein Studium nur dafür für den Titel ist, glaube ich, wird es wenig bringen. Aber wenn es so bei mir ist, dass ich wirklich die Grundlagen in der ganzen IT sichert habe, auch ein paar Grundlagen im Rechtswesen, dass ich weiß, wo darf ich mich bewegen als Penetration Tester, wo nicht, worauf muss ich achten. Ja, ich glaube, dass das einfach Gold wert ist. Und, ja.
Ja, also ich finde das immer sehr spannend. Also ich, nur so, so ein bisschen zum, von meinem Verständnis her zur Einordnung. Wenn man so ein Studium hat, dann gibt es ja quasi immer so zwei Strategien, also immer, also vereinfacht gesagt, zwei Strategien für so ein Studium. Variante 1, und die hast du nicht eingeschlagen, wie ich das heraushöre, ist, dass man möglichst von allem ein bisschen was lernt, möglichst von allem ein bisschen was versteht. Wenn man von der Universität runterkommt, kann man gelinde gesagt im Alltag noch nicht eingesetzt werden. Aber man hat in den letzten 3 bis 5 Jahren so viel Wissen angeeignet, dass man sich in jedes Thema einarbeiten kann. Oder man fängt quasi vom ersten Tag an, sich mit einem Thema unglaublich tief und detailliert zu beschäftigen, mit dem Ziel, dass wenn man von der Uni runterkommt, dass man quasi sofort als Spezialist sofort irgendwo losarbeiten kann. Und das scheint bei dir der Fall gewesen zu sein.
Ich würde da vielleicht noch ergänzen, ja, ich glaube, das ist trotzdem noch ein Mittelweg. Wir haben die Security-Branche wirklich, wirklich weit. Also von Management über IT-Forensik. Also sollte ich Begriffe erklären, einfach rausschreiben, okay?
Sagen wir schon.
Penetration, das sind so Hacking, sag ich jetzt mal, bis hin zu Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel. Und wir haben da, das war unser Luxus, sage ich ganz ehrlich, breit die IT-Sicherheit kennengelernt, aber gleichzeitig immer tief mit einem Fokus von, ich sag mal, 2 bis 4 Wochen circa, was dann so ein Modul gedauert hat, ja, mit einem Fokus auf, wir schließen jetzt das ab, wir lernen das jetzt wirklich konkret. Und ich muss ganz ehrlich zu meiner Persönlichkeit sagen, ich habe versucht, auch Gruppenarbeiten alleine zu lösen, weil ich gerne das Wissen aufsaugen wollte. Also jetzt gar nicht, weil ich irgendwie gruppenscheu bin, also im Gegenteil, aber mir hat das halt geholfen und ich habe auch sehr viele Freifächer und so besucht. Zum Beispiel auch etwas, wo viele gesagt haben, was bringt dir das? Zum Beispiel habe ich Game Development besucht. Ja, vor einem Jahr habe ich zum Beispiel ein MMORPG, das viele Leute kennen, gepentestet. Also das hilft dann schon, wenn man sowas besucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es wirklich traumhaft, irgendwie das Studium zu machen, weil ich jetzt endlich tief in die Welt eintauchen konnte, wo ich immer hin wollte. Und einfach gemerkt habe, das Einzige, was mir noch fehlt, dass ich die Dienstleistung an den Mann, an die Frau, an den Kunden bringen kann, ist einfach genau das Expertenwissen. Und das haben wir auch bekommen und auch das, wie soll ich sagen, ein bisschen sich rumhören können und auch mit anderen Leuten in der Branche zu reden, die nicht genau jetzt Penetration-Tester sind, sondern Manager oder vielleicht die eine oder andere Rechtsabteilung sogar, die mit uns zu tun hat, NIS-Dora und so weiter. Ja. Das hat wirklich geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch, bitte.
Okay, jetzt bist du da von der Universität runtergekommen und bist ausgestattet mit allem, was man als Pentester, als Security Mensch braucht. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, du hast dich auch gleichzeitig noch angefangen, selbstständig zu machen. Und sogar schon während des Studiums sich selbstständig zu machen. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, du hast auch während des Studiums schon deine ersten Aufträge angenommen und bearbeitet.
Ja. Richtig. Klassisch, wie es als Unternehmer ist, natürlich hochgeschartet. Also vielleicht der eine oder andere, was nicht genau weiß, wie Unternehmertum funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass genau das hilft, dass man als Unternehmer Schritte vorangeht oder erfolgreicher wird, dass man Fehler begeht.
Ja. Und also der erste typische Fehler ist sicherlich, Umsatz ist gleich Gewinn.
Nein, ich kann mir aus einer Business School. Also Buchhaltung und so Themen, also wirklich Preiskalkulation, alles kein Problem. Ich sage mal so.
Aber irgendwann kommt noch die Steuer.
Auch kein Problem, das wusste ich alles vorher schon.
Okay.
Ich kam ja aus einer Business School, also ich wusste, sagen wir mal, nicht 100% perfekt, das lernt man erst in der Praxis, aber ich wusste, worauf lasse ich mich ein, worauf muss ich mich vorbereiten, wie funktioniert Marketing, all das, also haben wir eigentlich gelernt. Für mich die größte Challenge war am Anfang, da gibt es einen Spruch, diese Straßenschlauheit oder wie das heißt, also wirklich dieses, dass man weggeht vom Business, vielleicht auch manchmal weggeht von diesem Überseriösen, weil Überseriös manchmal auch einfach die Menschlichkeit zerstört, ja. Mhm. Oder ich sag mal so, meine größten Fehler waren oft Vertrauen in andere Leute, die etwas älter sind, die dann Geschäftspartner von mir geworden sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Also jetzt auch nicht irgendwie bitte schlecht gesprochen, also überhaupt nicht, aber ich habe halt gemerkt, dass man oft, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, nicht am selben Strang ziehen kann. Ja? Mhm. Wenn bin ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte nicht jetzt irgendwie auf andere zeigen, also, aber was mir nicht gefallen hat, zum Beispiel in einer meiner ehemaligen GmbHs hatten wir 50-50 als Beteiligung, das heißt, beide Geschäftspartner oder Geschäftsführer müssen zustimmen. Mhm. Und einer meiner Kollegen hat dann aber trotzdem Entscheidungen getroffen, die gravierend sind und ist mich einfach umgangen. Da ging es auch um finanzielle Entscheidungen, die er nicht treffen dürfte, wo ich eigentlich abgelehnt habe, er hat es aber trotzdem gemacht, ja. Ein anderer Geschäftspartner von mir wollte in ein ganz anderes Modell gehen. Ja, das war dann die zweite GmbH. Also das würde ich jetzt nicht ausführen, einfach weil ich die Leute einfach nicht irgendwie jetzt hier angreifen möchte. Kurz gefasst würde ich mal sagen, für mich ist der Mehrwert das Wichtigste. Die Menschlichkeit und der Mehrwert. Also wenn ich keinen Mehrwert schaffe, bin ich wirklich nicht begeistert, das Projekt zu machen. Also ich bin da ein bisschen, vielleicht ein bisschen ein komischer Geschäftsführer, aber für mich ist nicht der Umsatz oder das Geld die erste Priorität, sondern wirklich etwas zu bauen, etwas wirklich Mehrwert zu schaffen, den Leuten zu helfen. Und da haben wir uns auseinandergeschieden. Und einmal hatte ich noch das Glück, dass ich mit einem Geschäftspartner kurz vor GmbH war. Da waren wir beide noch relativ jung und seine Eltern waren Unternehmer, haben uns einen guten Anwalt gezahlt und haben dann den Gesellschaftsvertrag durchgeschaut und haben gemerkt, dass das ein extremer Knebelvertrag auf mehrere Jahre ist, aber so gut formuliert ist, dass man es nicht als, ja, da waren wir, ich glaube, ich war um die 21 herum, mein Geschäftspartner um die 19, da haben wir dann relativ schnell gemerkt, oh, Moment mal, wie uns das Daniel erklärt hat, da würden wir uns gefühlt verkaufen dafür, dass wir eigentlich nichts bekommen und uns an die Firma binden. Also will ich jetzt auch nicht ausführen zu dem Schutz, aber solche Fehler und was für mich auch, also was ich gemerkt habe, ist, richtiger Verkauf oder so dieses gezwungene jemanden was aufschwätzen, so, das ist auch nicht meins. Also da distanziere ich mich, mache dann lieber so, ja, Workshops, Bootcamps, teilweise auch kostenlos, lade die Leute zu mir ein oder online, mittlerweile geht ja alles relativ leicht online, dann gibt es kostenlos 6 Stunden, 8 Stunden, eine ganze Woche ein Bootcamp, wo man die Leute vorbereitet. Komplett kostenlos, also die Leute dürfen joinen, limitiert. So bin ich jetzt mal beim Marketing umgeschwungen.
Gut, aber jetzt gehen wir mal so ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt. Jetzt bist du, hast ja an der Universität erfolgreich studiert, hast deinen Bachelor gemacht, hast deinen Master gemacht, bist jetzt wohl auch, wenn ich das richtig verstehe, in deiner Selbstständigkeit auch angekommen und glücklich. Hilf uns mal so ein bisschen auf die Sprünge. Jetzt bist du natürlich Penetration-Tester, aber jetzt kommt meinetwegen ein größerer größeres Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, mit einer großen IT-Abteilung, dann gehe ich mal davon aus, kannst du das als Penetration-Tester nicht alleine bewerkstelligen, sondern brauchst du auch ein Team um dich herum. Gibt es das mittlerweile oder wie läuft das?
Also ich habe zwei Mitarbeiterinnen und eine Handvoll Freelancer.
Die auch beide Pentester sind, also nicht die Buchhaltung machen.
Nein. Nein, einmal Buchhaltung und einmal Marketing. Okay. ich habe Freelancer, die auch genauso im Penetration Testing und Red Teaming unterwegs sind. Nur der Unterschied, Penetration Testing ist meistens ganz klare Spielregeln und Red Teaming sind dann gezielte Angriffe aufs Unternehmen. Dass wir Schlüsselsysteme aufbrechen, also mit Flipper Zero, vielleicht kennt man den, zum Beispiel Karten klonen und dann Türsysteme aufbrechen, Phishing-Kampagne machen. Also alles, was dann schon ein bisschen mehr in Richtung Straftäter geht, dass wir das simulieren. Und es geht eigentlich alles alleine. Ich habe sogar DAX 40 Unternehmen alleine gestemmt. Ich habe einen Fortune 500 ganz alleine gestemmt. Das ist kein Problem. Ja. Wo ich es sehe, ist, man sollte in meinen Augen, also jetzt egal, ob man eine Pentesting-Abteilung ist oder eine große Firma, die mehrere Pentester hat, oder so wie ich, unter Anführungszeichen Einzelkämpfer will ich es nicht nennen, weil ich hole mir manchmal Freelancer, wenn es Sinn macht. Hole ich sie natürlich. Für mich ist es so, egal, wie groß der Penetration ist, man soll trotzdem mit den Parteien gegenüber arbeiten. Was wir als Penetration Tester nicht haben, ist, wir müssen uns ja nicht mit den Konfigurationen oder dem Absichern, dem Härten der Systeme auseinandersetzen. Wir geben Empfehlungen, sollten das nicht tun. Also als NIST-Prüfer zum Beispiel wäre es relativ schlecht, wenn ich jetzt sage, ach, und ich sichere dir jetzt das System ab, weil ich habe die Schwachstellen gefunden. Das wäre nicht wirklich gut, wenn ich das machen würde. Ich denke einfach, es ist wichtig, dass man mit den Parteien kommunizieren kann, aber auch mit Management und Führungsebenen. Ich denke, einer der wichtigsten Dinge, die wir auch in unserer Schulungsplattform und mit unseren Mentoring nennt sich das, vermitteln wollen, ist immer, man muss auch wirklich mit allen Parteien reden können. Das sind verschiedene Fachjargons, das sind verschiedene Sprachen und das ist eher die Challenge. Wenn es viele Systeme sind, können wir uns helfen. Man kann sich in den Schlachtplan zurechtlegen. Man kann dann den sogenannten Core Assets, also was ist für mich als Firma wichtig? Was muss geschützt werden? Da gibt es den Begriff BCM, Business Continuity Management. Wenn alles steht, welche Assets, also welche Firmeneigentümer müssen wieder laufen, dass ich einen Großteil meines Umsatzes produzieren kann, dass ich wieder leben kann? Auf die stürzen wir uns zuerst. Natürlich, kleiner Tipp für die, jetzt Penetration Tester werden wollen und sagen, cool, fallen wir mal voll drauf los. Man sollte sich auch immer überlegen, manche Angriffe, einem echten Hacker ist es egal, aber uns nicht, manche Angriffe können Betriebsstillstände verursachen, können wirklich Systeme abschießen, können, also bei meinen größten Kunden ging es um mehrere Millionen pro Tag, was es an Schaden verursacht, wenn der kurz was steht. Und da muss man dann vielleicht einen Schritt zurückgehen, vielleicht das Ego ein bisschen zurückstellen, sage ich jetzt mal, und auf einen sogenannten Audit-Approach gehen, also mal dann Konfigurationen doch durchschauen, dann doch ein bisschen weniger Penetration-Testing und mehr mit Hausverstand schauen, wo gibt es denn potenzielle Angriffe und was könnte man denn an Härtungsmaßnahmen zum Beispiel oder in Zielbeschichtensystem an Sicherheitsmaßnahmen treffen, damit die Systeme sicher sind. Automobilindustrie, Operational Technology Networks meistens, also wo Produktion ist. Ja, da passiert das meistens.
So nach dem Motto, ich könnte jetzt das und das, dann hätten wir alle aber ein ziemliches Problem, das wird teuer, also lieber erstmal gucken und vielleicht erstmal Maßnahmen ergreifen oder vielleicht was anderes dann testen da vorher. Ne?
Ich würde es mal so sagen, wir sind da, um den Kunden zu helfen, nicht um noch mehr Schaden zu verursachen. Ja. Und man hat es ja jetzt erst in den Medien gesehen mit CrowdStrike, wie viel Schaden das verursachen kann. Also es ist auch kein Bashing von CrowdStrike, also Fehler passieren, wir sind alle menschlich. Aber das Ausmaß ist relativ groß.
Ich hab's auch und das war ja noch nicht mal ein gezielter Angriff, wenn ich das richtig verstanden habe. So war es ja nur eine Update-Panne, ne? Und insofern, klar.
Ja. Und vielleicht an der Stelle noch ein Punkt. Also es ist so, natürlich kann man sich mit Cyberschutzversicherungen relativ gut dagegen versichern. Und natürlich lässt sich auch, also es gibt auch Haftpflichtversicherungen und so, die speziell mittlerweile die Themen abdecken. Und natürlich kann man sich auch rechtlich immer als Penetration Tester relativ gut rausnehmen lassen. Nur an der Stelle. Aber ich bin nicht der Fan davon, dass ich dann so einen Vertrag habe. Viel Spaß, euer Problem. Ich habe es zwar zerstört, aber ich gehe zum nächsten. Mein Geld bitte. Hier. Da bin ich kein Fan davon. Ich wollte nur sagen, ich sehe es manchmal in der Branche, dass man sich so gut absichert, dass man sogar im Ernstfall eigentlich immer heil raus ist. Und da bin ich kein großer Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Gut. Jetzt.
Apropos, Entschuldigung, wenn ich da einhaken darf. Du hast es schon erwähnt, so während der Ausbildung hattest du das ein oder andere rechtliche Thema auch, DSGVO etc. Ja. Jetzt bist du ja Techniker durch und durch, wie ich das so höre. Macht dir denn das Juristische auch Spaß? Denn das bleibt ja manchmal nicht aus. Man muss sich damit befassen. Ja? Was darf ich als Pentester? Was muss ich DSGVO-mäßig beachten? NIS-2-Vorgaben, DORA-Vorgaben? Es wird ja nicht weniger. Und du musst dich zwangsläufig damit ein bisschen befassen, auch wenn du jetzt kein Rechtsexperte sein musst. Aber macht dir das denn Spaß? Oder sagst du, boah, okay, ist notwendiges Übel, aber Spaß macht's dir?
Also ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, vielleicht werde ich da, sage ich jetzt mal, vielleicht ein kleines Fass aufmachen, aber ich bin mehr der Typ, der sagt, genau das braucht es auch, dass man sich in so Dingen einliest. Ich bin einer der wenigen Pentester, wenn ich das so sagen darf, der auch gerne Normen, Gesetze, Standards liest und schaut, wo kann man compliant sein, also wo kann man jetzt bestimmte Sachen erfüllen. Mhm. Also ich scheue mich nicht von der ISO 27001, auch die anderen ISO-Normen, ich scheue mich nicht von NIS-2, sonst wäre ich kein NIS-Prüfer. Ich schaue mich nicht für den ganzen Gesetzen, Normen, Standards und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, ich habe jetzt mittlerweile den Luxus, ich habe einen Rechtsanwalt, den ich immer fragen kann. Ich habe viele große Firmen, die Rechtsabteilungen mit mehreren Leuten haben, wo ich dann auch nachfragen kann. Und in den meisten Fällen muss ich ganz ehrlich sagen, ist man, also bei KMUs, würde ich jetzt sagen nicht, aber ist man bei großen Firmen, DAX 40, bei uns in Österreich große Firmen, bin auch sehr viel in der Schweiz bei den größten Firmen dort, ein oder andere Fortune 500, die haben Rechtsabteilungen, die lassen sowieso jeden Vertrag so lange prüfen, weil es kann Monate dauern, bis man dann wirklich Dinge machen darf. Und deswegen vielleicht ein kleiner Tipp, was wir in der Praxis machen, ist, wir versuchen den Vertrag so zu halten, dass er trotzdem, dass er relativ in der Permission Attack, muss er relativ rechtssicher sein, ja, aber trotzdem ein bisschen Spielraum hat, dass wir dann im Ernstfall sagen können, okay, wir nehmen jetzt doch das Ding aus und fokussieren unsere Manpower dorthin, ja, um mehr Mehrwert zu schaffen. Und das ist dann immer ein bisschen so eine Challenge, ein bisschen Spagat, dass man da alle Gesetze einhält. Und ich sag mal so, auch niemanden jetzt in der zweiten Runde mit Prüfungen, und wir haben das relativ oft dann gehabt am Anfang, dass dann eine zweite Prüfung vom Vertrag, dann eine Vertragsänderung, und dann ist das einfach so ein Fass, das man aufmacht. Und deswegen muss man da ein bisschen, ich sag mal, geschickt herangehen. Das kommt mit der Erfahrung, das kommt mit der Praxis. Aber kurz gesagt, eigentlich geht das relativ leicht bei großen Firmen. Bei KMUs ist es meistens sogar so, dass, das ist vielleicht ein bisschen blöd an, aber es ist relativ leicht, irgendwas durchzubringen, weil am Ende des Tages hilft man ja. Ja. Und was ich gemerkt habe, ich glaube, die Vertrauensebene ist auch das höchste Gut in unserer Branche. Also, dass die Leute auch wirklich sehen, man setzt sie für sie ein und nicht für andere. Mhm. Oder man ist jetzt nicht hier, um Geld zu machen, sondern ist jetzt hier, um ein Problem zu lösen oder zukünftige Probleme so stark zu reduzieren, dass sie hoffentlich nicht eintreten.
Mhm. Ja. Okay, gut. Noch so ein bisschen was zum Thema Penetration Testing oder zu der Art und Weise, wie du das Thema bearbeitest. Wenn ich das richtig verstehe oder auf deiner Webseite auch richtig entnehme, du kümmerst dich wirklich ganz konsequent oder fokussiert auf das Thema Penetration Testing. Das heißt, wenn jetzt einer von deinen Kunden anruft und sagt, also hoffentlich nicht deine Kunden, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wir haben hier einen Verschlüsselungstrojaner, können Sie uns helfen, den irgendwie rauszuschmeißen oder Beweise sicherzustellen? Das wäre nicht dein Bericht, oder machst du das gegebenenfalls auch?
Ich mache es, aber ich bin sehr stark am Selektieren. Ich hatte auch einen Background, ich war früher bei uns im österreichischen Bundeskriminalamt im Cybercrime Competence Center, was sozusagen mein Berufspraktikum von der Fachhochschule. Und ich würde es mal so sagen, für mich ist Security mit Passion auch wirklich das, was meine Leidenschaft ist, also IT-Sicherheit. Und also Penetration Testing ist sozusagen meine Expertise, auch dort, wo ich die Ausbildung gebe, wo wir unsere eigene Schulungsplattform haben. Ich habe aber Projekte beziehungsweise bei Stammkunden, wo ich merke, wenn ich ihnen nicht helfe, wäre jetzt zum Beispiel ein bestimmter Incident, also ein Vorfall, nicht lösbar. Ja? Natürlich schreite ich da ein, weil am Ende des Tages bringt es auch Mehrwert. Natürlich habe ich das auch gelernt, und wenn man vielleicht ein bisschen meine Zertifizierungen schaut, also ich habe es eigentlich nur aus Wissensgier, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwie zum Herzeigen, aber ich habe 35 Zertifizierungen in unserer Branche, mache immer mehr, breit durch unsere ganze Branche. Das nächste, was ich mache, ist in Richtung Management. Ich habe auch was im Threat Hunting, also Aufklärung von Fällen sozusagen, Aufklärung von Sicherheitsvorfällen, um genau zu sein. Und wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie möchten das, dann frage ich in erster Linie, also wenn es Neukunden sind, ob sie nicht einen Anbieter haben, der ihnen das machen kann, weil natürlich mein Kerngebiet ist woanders. Aber bei meinen Bestandskunden, wenn die sagen, wir brauchen das jetzt und wir finden keine, dann komme ich gerne und helfe. Mhm. Ein anderes Thema, was ich zum Beispiel neben dem Penetration-Testing mache, sind sogenannte CISO-Mandate. CISO, das sind sozusagen die IT-Sicherheitschefs, sei jetzt mal auch unter Anführungszeichen geschäftsführend, wenn man es so sieht. Also die dürfen ein bisschen mitentscheiden, haben ein sogenanntes C-Level, dass ich Entscheidungen über Sicherheitsbudgets, Entscheidungen für die Sicherheitsstrategie und so machen kann, also dass ich da beratend bin. Also extern sozusagen entweder dem Internet-CISO unter die Arme greife oder in irgendeiner Form, sei jetzt mal, den ersetze, bis einer intern gefunden wurde. Ja? Je nachdem. Und so, ja, sofern es auch klingt, aber wir machen beim Penetration das sehr gerne auch den sogenannten Source Code Audit mit. Also wenn Software entwickelt wird, macht es in meinen Augen immer Sinn, das ist bei uns frei Haus. Ja. Wenn jemand einen Webshop zum Beispiel hat, ist es schön, wenn ich nur mit Penetration Tests an der Oberfläche versuche, Schwachstellen zu finden. Aber ist auch so eine Leidenschaft von mir. Im Source Code Audit sehe ich wirklich an der Quelle im Design die Schwachstellen. Sehe auch immer wieder zum Beispiel, dass bestimmte sogenannte Design Patterns, also Konzepte, immer wieder benutzt werden. Mhm. Wenn ich einmal dieses Konzept ändere, breit über den Code, kann ich die Schwachstellen mehrmals ausmerzen und sie sollten in der Zukunft nicht mehr auftreten. Ja. Deswegen, für mich ist es so, mir macht alles Spaß, fokussiert bin ich auf Penetration Testing, je nach Kundenanforderungen schauen wir, dass wir es dann so anpassen, dass das den Kunden glücklich macht. Ja.
Okay, jetzt hat man als Penetration Tester ja ja, du hast schon viel darüber geredet, du musst jetzt auch mit Managern reden, musst denen das Ganze verklickern und so weiter und so fort. Aber jetzt hat man als Penetration-Tester ja quasi folgende Herausforderung oder als Security-Berater nenne ich das jetzt mal ganz allgemein folgende Herausforderung. Die IT-Abteilung muss alle Sicherheitslücken schließen, der Hacker muss nur eine einzige finden. Das heißt aber natürlich, das typische KMU beauftragt dich natürlich, so mit der Zielsetzung, finde unsere Sicherheitslücken, damit bei uns keiner einbricht. Jetzt kann es aber, sind wir ganz realistisch, passieren, dass du mittwochs nach Hause fährst und sagst, ich habe bei euch nichts gefunden. Ja? Was der Manager hört, ist, er hat nichts gefunden und der Manager hört in Wirklichkeit, bei uns gibt es keine. Donnerstags kommt der Hacker, findet eine andere. Wie gehst du damit um oder wie versuchst du deinen Kunden genau dieses Problem klarzumachen?
Ich glaube, das sind mehrere Themen. Ich glaube, alle Sicherheitslücken können wir gar nicht schließen. Das ist mal der erste Schritt. Ich glaube, 100% Sicherheit gibt es im Leben nicht. Also ich hoffe nicht, dass das passiert. Es könnte ein Blitz einschlagen.
Das ist nicht böse gemeint, aber es ist eine Glückskriegsweisheit.
Ja, alles gut, alles gut. Also sprich, 100% Sicherheit gibt es nicht. Also was ich damit sagen will, ist, man kann es so sehen, ein Penetration Test ist wie ein Snapshot von der Hier- und Jetzt-Zeit, wo ich jetzt prüfe. Das heißt, ich habe einen Scope abgesteckt von, sagen wir heute, 24. Juli, 7 Tage zurück, 17. Juli bis 24. habe ich jetzt die Prüfung. Am 25. kommt eine Schwachstelle. Also jetzt das erste Mal, kann ja sein, dass Änderungen waren, kann sein, dass neue Gegebenheiten sind. Also sprich, ist jetzt schwierig zu sagen. Auf der anderen Stelle wiederum, speziell wenn man jetzt Gutachten macht, es wäre blöd, wenn das leicht zu findende Schwachstellen sind oder Schwachstellen, die man eigentlich finden sollte. Ja. Mir selbst ist es bei über 800 Projekten noch nicht passiert. Was ich aber empfehlen kann, ist immer, wir machen sogenannte Cross-Checks. Das heißt, einen Teil automatisiert, alles händisch und dann noch eine zweite Runde händisch und das unterstützend immer mit, wenn ich automatisiere, ich nehme nicht nur ein Tool dafür, ich nehme einfach zwei oder drei und vergleiche alle Outputs, alle Ergebnisse und da gibt es viele sogenannte False Positives, also sprich, viele Tools sagen, da ist eine Schwachstelle, dann prüfe ich es nach, die ist aber nicht hier. Das haben wir leider noch immer in unserer Branche, ist auch sehr schwer. KI hilft, ist aber auch nicht immer 100% richtig und manchmal sei es mal fehlerhaft und wir versuchen einfach so gut es geht, sei es mal mehrere, sei es mal Stichproben, mehrere Angriffswege aufzuzeigen und zu versuchen. Und was ich auch immer gerne mache, bei manchen Angriffen darf ich nicht, weil ich zum Beispiel eine Produktionsstraße abschießen würde. Der echte Hacker sagt, mir egal, verursacht trotzdem Schaden. Vielleicht komme ich an mein Geld. Kann ich sie erpressen oder keine Ahnung. Wir nicht. Wir machen das nicht, weil wir wollen keinen Schaden verursachen. Da kann ich ja auch noch nur den Manager oder beziehungsweise denjenigen, der verantwortlich ist, die sogenannten Owner, die kann ich ja darauf hinweisen. Und rein rechtlich gesehen, so wird es mir auch immer wieder von unseren Kollegen erklärt, ist es, wenn ich darauf hinweise, bin ich unter Anführungszeichen schon raus, weil ich bin ein Berater. Penetration Tester sind genauso Berater. Wir fallen unter IT Consulting. Und ich kann ja auch leider nicht, früher wollte ich die Welt so retten, indem ich sage, ja, mach das, mach das, mach das. Aber mittlerweile, jetzt wo ich auch schon älter werde, merke ich immer mehr, es gibt die sogenannte Business-Strategie. Und daraus gibt es auch eine Risikostrategie und den Risk Appetite. Also Risk Appetite heißt, wie viel Risiko bin ich denn bereit zu tragen? Ja? Mhm. Und anhand von denen sehe ich relativ schnell bei einem Kunden, ich sage, das ist ein kritisches Risiko, bitte beheben. Bitte sofort beheben, also so schnellstmöglich, weil das ist wirklich ein großer Schaden auf die Firma, ein sogenannter Business Impact. Das ist ein hohes Risiko, wir haben jetzt zum Beispiel einen Monat Zeit, sollte aber auch behoben werden, hat auch eine Priorität. Mittleres Risiko, niedriges Risiko und so weiter, das ist nur eine Information, könnte eventuell so dieses klassische Hätte-Fahrkette, dann brauchen Sie es vielleicht gar nicht beheben, weil im Endeffekt Ihre Risikostrategie sagt, der Schaden, der mir entstehen könnte, ist weniger als das, was es mich kostet, das zu beheben. Ja? Und am Ende des Tages muss man ganz ehrlich sagen, wir sind Consultants, wir sind Berater, so gerne ich auch alles behoben haben wollen würde, es funktioniert leider nicht immer in der Praxis. Ja. Mhm. Kann Risk Appetite die Risikostrategie sein, kann aber auch sein, weil die Manpower fehlt. Ich selbst darf es nicht beheben, wenn ich jetzt was prüfe, ja, dann versuche ich immer meine Freelancer und Partnerfirmen zu verlinken, aber manchmal reicht auch das Budget nicht. Und da kann man dann versuchen, mit anderen Maßnahmen es abzudämpfen, ein bisschen abzufedern, so wie ein Zwiebelschichtensystem. Schritt für Schritt was dazu zu bauen, das dann hoffentlich im Ernstfall noch greift. Ja.
Okay, gut.
Jetzt habe ich noch gesehen auf deiner Webseite oder über LinkedIn was, glaube ich. Du hast ja nicht nur in St. Pölten studiert, du bist auch inzwischen Lektor an der Fachhochschule. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was machst du da?
Genau das, was ich im Alltag mache, zeige ich im Unterricht. Also sprich, ich versuche tagesaktuell Themen im Penetration Testing zu zeigen und mittlerweile sogar so, dass ich sage zu meinen Studenten, was wollt ihr nächste Woche sehen, ich bereite es euch vor. Ja. Ich habe da vielleicht den Luxus, aber ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht, nicht des Geldes wegen. Ich mache es, weil ich gerne mein Wissen teile und ein bisschen so, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sentimental an, ein bisschen aus Dank dafür, dass mich meine Fachhochschule zu dem gemacht hat, was ich heute bin, ein glücklicher Unternehmer, glücklich in unserer Branche, reist durch die Welt. Ja. Und ich will das halt zurückgeben. Und für mich ist es ganz wichtig, im Thema zurückgeben auch zu schauen, dass es nicht einfach ein Unterricht ist, der einfach nach Lehrbuch runtergeht, 5 Jahre veraltet. Also es ist jetzt ein bisschen vielleicht sehr weit hergeholt, aber veraltet einfach ein bisschen so, war Penetration, das ist ein Standard von 2015, keine Ahnung. Sondern ich versuche es wirklich tagesaktuell. Ja. Geht nicht immer 100% tagesaktuell, weil manche Angriffe brauchen, weiß nicht, 20 Stunden Vorbereitungszeit. Ich 3 Stunden unterrichte, schließlich das in keiner Relation, das vorzubereiten. Schon gar nicht mit meinem Arbeitsalltag, aber ja, wie gesagt, versuche immer alle Themen, die sie sich wünschen und tagesaktuell hinzubringen. Was auch wirklich in Penetration ist, in ja, Tages.
Okay. Ja. So eine letzte Frage noch so aus meinem, also die Standardfragen spare ich mir jetzt so ein bisschen bei dir heute, weil es gibt hier keinen Sinn. Aber jetzt sitzt du ja in Niederösterreich in der Nähe von St. Pölten. Und bis jetzt habe ich es zumindest nur so rausgehört, aber vielleicht habe ich auch falsch gehört. Du berätst überwiegend, Unternehmen. Wie siehst du denn die IT-Security in der österreichischen Verwaltung so? Ist die eher gut, ist die eher schlecht? Mal so als Blick aus, als Deutscher nach Österreich, in Deutschland ist sie eine Katastrophe, Punkt. Ja? Wenn es um das IT-Security-Wesen geht. Bund, Länder, Kommunen und Kommunen ist eine Katastrophe. So. Können wir als Deutsche da von den Österreichern was lernen oder würdest du es ehrlich gesagt auch eher die Hand über dem Kopf zusammenschlagen?
Also ich kann da eine relativ leichte Antwort geben. Ich bin in der ganzen Dachregion schon bei solchen Einrichtungen gewesen, Schweiz, Österreich und Deutschland, und kann nur sagen, es ist so meine persönliche Wahrnehmung, es ist sehr gleich, sehr ähnlich. Ja.
Okay.
Ich
weiß jetzt nicht, ob ich das beruhigen soll, aber
es ist anders. Ich wollte gerade sagen, ich sage mal so, es ist, glaube ich, manchmal einfach mangels Budget. Vielleicht ein Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, Gesetze. Ich merke es in der Automobilindustrie mit T-Sex zum Beispiel. Ja, also ich glaube, für die großen Automobilfirmen, die man kennt, die jeder so fährt, nicht so das Problem, oder auch ein Problem, aber nicht so ein großes Problem. ich merke es bei Zulieferern, die ich zum Beispiel teste, dass die dann auch genau T-Stox unterliegen müssen, aber kein Budget dafür haben zum Beispiel. Und dasselbe sehe ich aber auch teilweise, wenn ich jetzt mehr in, sei es bewusst mal staatliche Einrichtungen gehe, man muss immer ums Budget kämpfen, man muss immer um bestimmte, sage ich jetzt mal, Maßnahmen kämpfen, dann ist es oft so, muss nicht immer heißen, dass das nicht so lukrativ für die Privatwirtschaft ist. Man kann sagen, als Beamter hat man natürlich immer mehr Jobsicherheit. Weiß nicht, ob das stimmt, kann ich nicht so beurteilen, aber sagen halt viele.
Ja, klar.
Aber es ist meistens so, die Experten, die ich kenne, sind entweder in einem Job, wo sie wirklich gut bezahlt werden, oder selbstständig. Ja. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Und das habe ich immer mehr in unserer Branche auch erlebt, dass das so passiert. Ja. Und also eins muss ich schon sagen, wir haben ja spezielle Ämter, sage ich jetzt mal bewusst, die sich damit beschäftigen, dass sie die nationale Sicherheit und auch die Sicherheit von den einzelnen Einrichtungen heben. Und so schlecht, wie man glaubt, ist es auch wieder nicht. Ja? Es gibt eigentlich, je nach Schutzklasse, würde ich jetzt mal sagen, oder je nachdem, wie wichtig die einzelnen Ämter, Gebäude und so sind, umso höher die Schutzklasse, umso wichtiger es ist, umso besser ist es eigentlich. Also ich habe schon staatliche Einrichtungen gehabt, wo ich mir gedacht habe, das findest du in der Privatwirtschaft so nie, so einen Sicherheitsstandard. Aber nicht nur klassischer Sicherheitsstandard, wie man es kennt mit Iris-Scanner und Chipkarte und eine Person, also sogar zwei Personen überwachen einen bei jedem Schritt, sogar auf die Toilette und so weiter. Man muss alles abgeben, sondern auch wirklich Sicherheit auf den Geräten. Ja? Mit Schleusen, dass man keine Daten rein- und rausbringen kann. Ja? Habe ich alles erlebt. Also ich würde sagen, wir schneiden besser ab als andere Länder in der Dachregion oder generell in Europa. Ja? Aber es gibt schon noch ordentlich Potenzial. Da stimme ich euch schon zu.
Okay, gut.
Ja, ich meine, ich sag mal so, auch die kleinen Kommunen, die darf man ja nicht unterschätzen. Da ist es nach meiner Erfahrung nicht so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme, solche Sicherheitsmaßnahmen.
Ja.
Und bei den Kommunen, wenn ich jetzt eine normale Kommune nehme, die haben dann auch mit Reisepassanträgen zu tun, mit Sozialleistungen, mit schon sehr sensiblen Daten und sehr vielen Daten und auch Daten, die natürlich über eine Person zusammengeführt werden können aus verschiedenen Bereichen. Das heißt, wenn da was passiert, ist das schon nicht mehr wirklich lustig. Ne? Das hat dann vielleicht jetzt nicht einen Produktionsstillstand zur Folge, aber wir haben zuletzt gesehen, da gab es hier eine Panne bei einem großen IT-Dienstleister für Kommunen in Deutschland. Da sind dann über 70, 80 Kommunen von betroffen gewesen. Die können zum Teil heute noch nicht richtig arbeiten. Und das ist natürlich für die Leute, die dann ein Auto zulassen wollen oder einen neuen Pass beantragen oder Sozialleistungen haben wollen, gelinde gesagt, eine Katastrophe, wenn das so lange lahm liegt. Ne? Und da sieht man, dass auch kleine Kommunen schon extrem wichtig sein können und was schwierig sein kann für viele Menschen und Unternehmen, wenn die ausfallen.
Also ich merke es selbst, mein Vater ist auch bei einer Kommune, bei einer Gemeinde tätig und für die ist es relativ schwer, dass sie in irgendeiner Form fachqualifiziertes Personal, speziell IT-Sicherheit bekommen. Und oft ist es so, es gibt doch einen IT-Mitarbeiter, der kann doch alle Kommunen, alle, wie heißt das schon, diese Unterteilung, was es in Kommunen noch gibt, die kann alle mitregeln, der kann doch, weiß nicht, 5000 PCs betreuen und dann noch die ganzen Server und dann das und das und das und das und dann irgendwann, ist das Fass übergelaufen. Und noch dazu ist es dann meistens so, dass die nicht mal so das Gehalt bekommen, dass sie auch die Motivation dafür hätten, auch wirklich Bäume zu versetzen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass das einfach ein bisschen dem geschuldet ist. Es ist schwierig, gutes Personal zu bekommen. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass gutes Personal wahrscheinlich denkt, es ist mir zu wenig Geld für das, was ich mir hier antue. Also, oder jedenfalls erfahre ich das auch immer. Ich habe knapp 500 Schützlinge mittlerweile, die wir betreuen, die wir schulen. Und ich habe immer wieder speziell so staatliche oder, mehr so beamteten Jobs wollen sie nicht annehmen, weil sie einfach in der Privatwirtschaft mehr bekommen oder spannendere Tätigkeiten nachgehen. Das ist das, was ich höre. Ich sage es aber ganz ehrlich, ich kenne auch das Gegenteil. Ich bin ja hin und wieder bei der einen oder anderen staatlichen Einrichtung. Eigentlich ist es schon relativ cool. Zum Beispiel bei einem Schweizer Kanton war ich erst. Das ist, echt empfehlenswert.
Gut. Okidoki.
Ja, dann, Michael. Ich möchte aber noch eine Standardfrage loswerden, und zwar bei deinem Werdegang, der schon früh angefangen hat und sehr zielgerichtet war, wenn ich das richtig im Kopf habe, ab 12 schon gewusst, was man so tun will. Das ist eher selten, glaube ich. Also mir ging das nicht andersweise so, Respekt. Und dann auch ganz klarer Fokus, das will ich machen, ich will selbstständig werden, ich will den Leuten auch was zurückgeben und die Leute schulen und so weiter. Ja. Das heißt, du hast relativ schnell gewusst, was du machen willst und deinen Weg gefunden und bist den relativ zielstrebig, das nehme ich jetzt mal, gegangen. Kannst du denn aus deinen Erfahrungen irgendwelche Tipps ableiten für Menschen, die jetzt erst am Anfang des Weges sind und irgendwo in die IT-Sicherheit oder in, von mir aus auch in die rechtliche Geschichte wollen, wo du sagst, das kann ich total empfehlen, wenn ihr das macht, oder das solltet ihr vielleicht lieber nicht machen, das hält nur auf? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du allgemein ableiten könntest?
Ja, ich würde ganz allgemein mal anfangen. Ich glaube, vielleicht ist es wirklich sehr allgemein, aber ich glaube, man sollte nicht immer diesen Social-Media-Trend folgen. Oder man sollte nicht TikTok, Snapchat, YouTube oder was auch immer den ganzen Trends folgen. Ich meine es auch nicht ganz böse, also man sieht sehr oft, wie einem ein perfektes Leben vorgelebt wird. Es ist jetzt egal, in welcher Branche, es kann Fitness sein, es kann bei uns Penetration Testing sein. Ich schaue mir manchmal die Videos zum Spaß an und sehe dann, das macht null Sinn, das würde niemals so funktionieren. Vom Strand aus irgendwie so hacken, ich könnte es nicht. Ich habe nicht mal eine stabile Tastatur zum Tippen hier. Ich habe nicht mal einen Monitor, dass ich alles sehe, was ich brauche. Und ja, geschweige denn davon genug Akkulaufzeit, dass ich einen relativ guten Akku, dass ich da jetzt eine Woche irgendwo am Strand liegen kann, und ja, meine Kunden werden auch, glaube ich, nicht happy davon. Was ich nur sagen will, ist, ich glaube, man soll seinen eigenen Weg gehen, seine eigenen Fehler machen und immer schauen, was einem im Leben auch Spaß macht, und diesen klassischen Weg gehen, dass man auch langfristig plant. Weil, was ich immer wieder sehe, bei uns, wenn man Penetration Tester werden will, macht man einen OSCP, Offensive Security Certified Professional. Ja, ich habe ihn bewusst nicht. Ich habe 35 andere Zertifizierungen, die auch schon anerkannt sind, habe ihn aber bewusst nicht gemacht, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich wollte meinen Schützlingen zeigen, es geht auch ohne. Ja? Mhm. Es geht auch ohne, dass man erfolgreich in unserer Branche wird. Es ist, nur weil jemand A sagt, heißt das nicht, dass alle anderen dem nachlaufen müssen. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel ganz jung ist, dass man sagt, ich versuche, den Schwamm zu spielen, alles aufzusaugen. Ja? Natürlich wird es Missinformationen geben. Natürlich werden manche Leute sagen, das habe ich schon seit 40 Jahren so gemacht und deswegen machen wir es noch so. Natürlich wird ein bisschen was auf das Lehrgeld gehen, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, durch andere Leute, die in unserer Branche gut sind, oder das gilt, glaube ich, generell im Leben, Leute, die schon ein Ziel erreicht haben, von denen zu lernen, Mentoring, Peering, Coaching ist für mich der Begriff, der leider in den Medien oder im führt ein bisschen sehr zweckentfremdet wurde, aber überall, wo jemand, der schon die Position erreicht hat, ist egal ob Penetration Testing oder andere Dinge, wo schon reicht, dass es einem beibringt. Ja, viele Leute, die ich kenne, die erfolgreich sind, machen das sogar teilweise kostenlos. Sie sind sehr selektiv, aber einfach von jemand anderem, der den Weg schon durchschritten hat, der den Leidensweg, die Hürden schon gestemmt hat, ja, der kann oft Tipps geben, die man nirgends anders findet. Und da gibt es auch diesen klassischen Spruch, dass man ja 10.000 Stunden investieren muss in eine Thematik. Ich glaube auch, dass es sogar bei uns etwas mehr ist, weil ich habe gemerkt, umso mehr man rein investiert und auch ein bisschen so open-minded ist, so schaut, was machen die anderen, und zwar nicht nur Penetration-Tests, sondern auch, was macht ein ISO-Auditor, was macht ein Manager, was machen die Leute im Blue-Teaming, also die Leute, die uns versuchen aufzudecken, die versuchen, unsere Angriffe zu finden oder eigentlich die echten Hacker finden. Was machen Softentwickler? Wie sichern sie ihre Software ab? Wie erkennen sie selbst Software, Sicherheitslücken und so weiter? Einfach dieses ein bisschen, dieses sogenannte Open-Minded sein, also ein bisschen, wie gesagt, wenn wir alles aufnehmen. Und was in meinen Augen sehr viel hilft, also wirklich sehr viel hilft, ist, dass man versucht, sich so eine Art, ich sage jetzt mal, Studyplan zu machen, dass man sagt, okay, ich kann nicht von heute auf morgen der Beste sein. Ich kann nicht von heute auf morgen eine Thematik in- und auswendig kennen. Deswegen versuche ich, also beim Penetration Testing empfehlen wir meistens, dass wir, unsere Studenten und auch unsere Mentoring-Schüler mit Web Application Pentesting anfangen. Da gibt es auf der Portswig Academy, heißt die, von dem offiziellen Tool Burp Suite, kennt man vielleicht, das ist ein Penetration Testing Tool, das sehr oft in aller Munde ist, eine komplett kostenlose Academy. Ja? Und Web Application Pentesting ist im Vergleich so ein Scope, wenn ich jetzt sage, machen wir Infrastruktur-Penetration-Testing, kann das schon wieder so sein. Wenn ich sage, gehen wir in Produktionsstraßen oder zu SAP-Anwendungen, ja, so pendest dich auch, aber es ist halt trotzdem noch viel zu lernen. Der Prozess von Penetration-Testing ist relativ ähnlich, aber einzelne, sag jetzt mal, Domänen davon zu meistern, also wirklich zu meistern, braucht Zeit. Es braucht Zeit, es braucht Fortbildung, es braucht Mentoren. Also auch ich habe Mentoren. Nicht nur jetzt in IT-Sicherheit, sondern auch natürlich im Unternehmertum. Aber ich glaube einfach, die Kombination aus selbst so einem Wissensdurst haben, am Ball bleiben und so immer wieder Step by Step Dinge zu lernen, teilweise auch von Mentoren, ja, bringt einen ans Ziel. Ja, man soll einfach nicht aufgeben. Das habe ich nämlich auch sehr oft erlebt. Da muss ich schon loswerden. Viele Leute stellen sich leider zu einfach vor. Penetration Testing heißt wirklich immer versuchen, tagesaktuell Schwachstellen zu finden. Das, was gestern war, muss heute gar nicht mehr aktuell sein. Ja? Hm. Das, was heute ist, muss morgen nicht mehr aktuell sein. Das heißt, ich muss da wirklich versuchen, immer am Ball zu bleiben und zu schauen, was machen echte Angreifer. Es gibt natürlich Foren, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das Darknet legal zu durchforsten und zu schauen, was machen denn echte Angreifer. Ja? Es gibt genug Quellen, es gibt genug Experten, die Blogbeiträge auf LinkedIn und so weiter Dinge posten. Also es gibt die Möglichkeiten. Da muss man auch willens sein, dass man sich jedes Mal fortbildet.
Okidoki. Ja, ich finde, das ist schon das Fass der... Entschuldigung?
Ja, wenn ich das ganz noch kurz ergänzen darf, weil ich es auch nicht ganz unwichtig finde, weil du es eben mal so gesagt hast und vielleicht auch keine Angst haben, Fehler zu machen. Ne? Und dann aber daraus natürlich zu lernen. Insofern, kann man so ergänzen.
Gut, dann finde ich, ist das fast das perfekte Schlusswort. Dann bedanken wir uns bei dir, lieber Daniel. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin für das Pentesting und dass du möglichst immer alle Fehler findest. Vielen Dank auch bei unseren Zuhörern und Zuschauern. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Danke. Ciao.